Hananias und Sapphira versuchten, Gott zu bescheißen. Ein Typ, den sie Hananias nannten, verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Das Geld, was er dafür bekam, gab er dann nur zum Teil bei den Aposteln ab. Seine Frau wusste aber davon und war einverstanden. Petrus hatte aber den Durchblick und sprach ihn darauf an. Hananias, warum bist du nur auf den Satan reingefallen? Warum hast du versucht, den Heiligen Geist abzulenken? Warum hast du nur einen Teil von der Kohle zurückgebracht und so getan, als wäre es alles, um den Rest selber einzusacken? Keiner hat dich gezwungen, das Land zu verscherbeln. Du hättest mit der Kohle machen können, was du willst. Wie bist du bloß darauf gekommen? Du hast nicht nur versucht, Menschen zu belügen, du betrügst Gott damit. Petrus hatte gerade das letzte Wort ausgesprochen, da sackte Hananias in sich zusammen und starb. Alle, bei denen das die Runde machte, waren echt fertig, als sie das hörten. Einige der jungen Leute trugen die Leiche raus, nachdem sie ein Tuch darüber gelegt hatten, um ihn unter die Erde zu bringen. 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira vorbei. Sie hatte keinen blassen Schimmer von dem, was da gerade passiert war. Petrus fragte sie, ist das hier alles gewesen, was ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, war ihre Antwort, das war alles. Wie konntet ihr nur so drauf kommen, dass ihr dachtet, man kann mit dem Heiligen Geist solche Spielchen machen, sagte Petrus. Die Männer, die gerade deinen Ehemann beerdigt haben, werden dich auch gleich abholen. Sofort brach auch sie tot zusammen. Als die Jungs sie dort liegen sahen, nahmen sie Sapphira auch mit und beerdigten sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde und auch alle anderen waren echt platt, als sie davon hörten.
Es gibt Geschichten in der Bibel, die sucht man sich nicht raus. Und es gibt Momente, in denen weiß man nicht, was man macht. Und man sucht diese Geschichte doch aus, um darüber zu predigen. Als ich diese Geschichte ausgewählt hatte für unsere Reihe, die verrückte Bibel, da war mir nicht so ganz bewusst, auf was ich mich da einlasse, gestehe ich euch ganz ehrlich. Diese Geschichte kenne ich, viele von euch kennen sie wahrscheinlich auch. Wir haben sie schon öfters wahrscheinlich gelesen. Aber ich muss gestehen, dass ich erst durch die intensive Beschäftigung damit, zumindest meine, manches besser zu verstehen als vorher. Und damit, da will ich euch mit reinnehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich mir sie nochmal ausgesucht hätte, um darüber zu predigen. Matthias hat es zu Recht gesagt, diese Predigt ist nicht, oder dieser Abschnitt Apostelgeschichte 5, 1 bis 11 ist nicht Teil der Predigtordnung der Landeskirche. Und ich habe selber auch noch keine Predigt darüber gehört. Das ist ein bisschen doof, weil so konnte ich im Vorfeld auch nicht irgendwie sagen, ach komm, ich höre mir eine Predigt an und schreibe die ab oder so. Verrückte Bibel. Ich glaube, dass dieser Text heute uns verrückt oder manches in uns verrückt. Vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr sagt, Lüge, Tod, geht's noch Gott? Ist das echt alles? Weil da zwei Menschen gelogen haben, sind sie tot, dann müssten wir alle tot sein. Selbst die, die jetzt dachten, nee, ich nicht, die müssten jetzt tot sein. Wenn das die Folge von Lüge ist, dass wir tot sind, dann wäre das heute Morgen echt ruhig hier. Aber es geht um viel, viel mehr als nur ums Lügen. Es geht um viel mehr, es geht viel, viel tiefer. Und ich möchte euch mit reinnehmen und hoffe, dass ich euch so einen Schlüssel an die Hand geben kann, um zu verstehen, was hinter diesem verrückten Text steht. Zunächst schauen wir uns mal das an, was direkt die Verse davor steht. In Apostelgeschichte 4, in den letzten Versen, wird berichtet, dass die Gemeinde damals ein Herz und eine Seele war. Das steht dort so. Und dass alles, was sie hatten, teilten sie miteinander. Sie hatten eine Gütergemeinschaft. Sie wussten, wir haben ein soziales Gefälle. Einige haben viel, einige haben nichts. Wenn wir zusammenlegen, haben alle nichts. Nein, natürlich nicht. Dann haben alle genug. Also haben sie entsprechend gelebt und haben alles, was sie hatten, zusammen getan und zusammengelegt und haben als eine Gemeinschaft gelebt. Man könnte sagen, dass die Kennzeichen dieser Gemeinde von Wertschätzung und Hochachtung, von Hingabe geprägt waren. Warum von Wertschätzung und Hochachtung und Hingabe? Wenn wir diese Verse lesen, Ende Kapitel 4, Apostelgeschichte, dann wird von einem Jesus-Nachfolger namens Josef, der auch Barnabas genannt wird, erzählt, wie er eigentlich genau das gleiche tat wie Hananias und Sapphira, nur mit Happy End. Er hat einen Acker verkauft und hat das Geld den Aposteln, den Leitern, zu Füßen gelegt. Wenn ich jemandem etwas zu Füßen lege, dann, also heute machen wir das nicht mehr, damals war das aber ein Zeichen von Hochachtung. In dem Moment, wo ich jemandem etwas zu Füßen lege, muss ich mich vor ihm beugen. Ihm das hinzuschmeißen, kommt gar nicht in Frage, das wäre respektlos. Aber wenn ich ihm etwas vor die Füße lege, muss ich mich vor ihm beugen. Es war ein Ausdruck von Hochachtung. Wir denken heute so, vor die Füße geschmissen, wie Perlen vor die Säue oder so. Nein, es war ein Zeichen von Hochachtung. Und wenn wir 3 Kapitel vorrutschen, uns den Vers schlechthin anschauen, wie hat die erste Gemeinde funktioniert und existiert, was war ihnen wichtig, was taten sie, dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, also im Abendmahl und im Gebet. Das waren die 4 äußeren Merkmale der urchristlichen Gemeinde. Mehr taten sie nicht. Also im Großen und Ganzen. Zumindest stritten sie sich nicht über Dinge, über die wir uns heute streiten. Ihnen war wichtig, in der Lehre der Apostel zu sein. Ihnen war wichtig, die Gemeinschaft zu haben. Ihnen war wichtig, Abendmahl zu feiern. Kleine Klammerbemerkung, deswegen herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung am Mittwoch. Und ihnen war das Gebet wichtig. Wenn wir diese Liste nun also fortsetzen, dann sind das die Merkmale der Gemeinde, der urchristlichen Gemeinde. Die Hingabe und die gegenseitige Versorgung, die Wertschätzung und Hochachtung, die Gemeinschaft, die Anbetung, da habe ich das Gebet und das Abendmahl drin und die Lehre. Das waren die Wesensmerkmale und sollten es bis heute sein der christlichen Gemeinde. Aber nicht nur der christlichen Gemeinde. Diese Merkmale waren Wesensmerkmal des Tempels. Ja, genau, des Tempels. Das war Wesensmerkmal des Tempels. Gegenseitige Versorgung, Hingabe fand auch im Tempel statt. Es gab eine Tempelsteuer. Es gab viele, die im Tempelbereich um Almosen gebettelt haben. Und auch durch die Tempelsteuer hätte eigentlich eine gerechte Verteilung stattfinden sollen. Aber es war damals wie heute, Politik ist nicht immer gerecht. Hochachtung, Wertschätzung gegenüber den Menschen, die dort waren, ist ja rein schon durch die Vorgaben und die Regelungen und die Gesetze rund um den Tempel vorgegeben. Gebet, Anbetung, Lehre, Gemeinschaft, das sind alles Wesensmerkmale des Tempels. Der Schlüssel, um die Apostelgeschichte 5 zu verstehen, ist, dass die Gemeinde an die Stelle des Tempels tritt. Oder wie Paulus später mal schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinde tritt an die Stelle des Tempels. Die urchristliche Gemeinde tritt an die Stelle des Tempels, der so aussah als kleines Modell. Und in diesem Tempel, so die Vorstellung der Juden, in diesem Tempel, in dem Allerheiligsten, in dem gehörigen Teil sozusagen, dort wohnt Gott, dort lebt Gott, dort ist Gott, so die Vorstellung. Und nun tritt die Gemeinde an die Stelle des Tempels. Die Gemeinde ist also der Tempel. Und der Tempel verträgt keinen Makel. Im Alten Testament gibt es eine Reihe von für uns komisch anmutenden Geschichten über Menschen, die sich innerhalb des Tempels falsch verhalten. Schon vor der Zeit des Tempels sozusagen wollen Söhne Aarons opfern, was eigentlich Priester nur tun. Es gibt klare Vorschriften und bam, sie werden vom Feuer verzehrt. Und da sage mal einer, die Bibel ist so ein kuscheliges Buch. Von König Usia, 2. Chronik 26, wird berichtet, wie er auch einmal Räucheropfer darbringen wollte. Aber das eigentlich die Priester tun. Und zack, hat der arme Kerl einen Aussatz an der Stirn. Klerasil gab es damals noch nicht, oder ich weiß nicht, wie das Zeug gegen Akne heute heißt. Gottes Tempel verträgt keinen Makel. Gottes Tempel ist voller Heiligkeit. Und Heiligkeit ist kein optionales Extra. Wisst ihr, heute kann man ja immer, wenn man irgendwo was bucht, also irgendwelche Verträge abschließt oder irgendwas online kauft, dann wird man im Bestellvorgang, ja, Kunden, die das kauften, kaufen auch das, und wenn sie noch das dazu kaufen, dann bieten wir ihnen das noch an, und ich muss euch gestehen, ich mache alles mit, zum Leidwesen meiner Frau. Manches bestellt lieber sie als ich. Ich falle auf jede Marketingmasche rein. Das ist echt furchtbar. Also eigentlich nicht für mich, weil ich finde es ja cool, und für den Verkäufer auch nicht, der macht sein Geschäft. Ich falle echt auf alles rein. Wenn ihr mir irgendwas andrehen wollt, versucht, ihr müsst nicht lange machen, ich kaufe es euch ab. Also das ist bei mir echt, das ist furchtbar. Also wenn Amazon noch mehr solche Mechanismen im Bestellabschlussvorgang drin hätte, ja, sind sie sicher, dass sie das nicht kaufen wollen oder das nicht auch, oder Kunden, die das kauften, kaufen das zwar nicht, aber sie kaufen sicher, ich würde es sofort machen. Aber es gibt immer so ein Basispaket, auch wenn wir eine Internet, also hier Telefonvertrag oder alles mögliche Pakete abschließen. Es gibt immer so ein Basispaket, und im Basispaket ist die Heiligkeit. Die Heiligkeit ist für Gott kein optionales Extra, wo er sagt, naja gut, kannst du auch mal machen. Er sagt so oft im Alten Testament, ich bin heilig und darum sollt ihr heilig sein, ein ausgesondertes Volk. Ihr sollt anders sein als die Menschen um euch herum. Ihr gehört doch mir. Ihr sollt so sein, oder zumindest versucht es oder geht auf den Weg, so zu sein wie ich. Heiligkeit ist für Gott kein optionales Extra, sondern das gehört dazu. Und wenn jetzt am Tempel ein Makel ist, muss der weg. Weil das stört die Heiligkeit, und die Gemeinde ersetzt den Tempel. Und jetzt stehen wir hier und sagen uns, Mensch, wie kann Gott sowas machen? Aber ich sage euch ganz ehrlich, wir wollen immer nur die schönen Seiten von Gott, und das andere sagen wir dann, oh, wie kann Gott sowas machen? Es wird noch schlimmer heute, keine Sorge, also ihr hättet jetzt noch lachen können. Später weiß ich nicht, ob ihr es noch könnt. Aber versteht ihr, wenn Gott sagt, okay, da ist ein Volk, das ruft mich, den Heiligen, an, als ihren Herrn und als ihren Gott, ja, dann sollen sie sich nicht wundern, wenn ich mich auch so aufspiele. Und nicht nur so aufspiele, sondern so bin. Wir wollen immer den Gott, der uns liebt und den, mit dem wir kuscheln können und wo wir nette Songs singen und keine Ahnung, wir verstehen sie zwar nicht in Englisch, aber ist egal. Wir singen weiter, wir beten ihn an, aber dass wir einen heiligen Gott anbeten, der um alles in der Welt nochmal mehr das Recht hat, über Tod und Leben zu entscheiden als wir, das schieben wir immer mal ein bisschen weg. Sorry, heute ist so ein schöner Sonntag und ich komme mit sowas an. Aber das müssen wir verstehen, wenn wir diese Geschichte lesen von Hananias und Sapphira. Die Gemeinde ist der Tempel. Und die Gemeinde ist Gott heilig. Und was die Gemeinde angreift und beschadet, hat für Gott keinen Platz. Damals nicht und heute nicht. Was die Gemeinde angreift und beschadet, hat für Gott keinen Platz, weil es ihn angreift. Weil es die Gemeinde als den Ersatz des Tempels oder die Vervollkommnung des Tempels sozusagen angreift, wo er wohnt und wo sein Zuhause ist. Wenn es Menschen gibt, die Gott anrufen als den Heiligen, als den ewigen Gott, dann ist es doch sein gutes Recht, auch als der aufzutreten. Und deswegen haben Hananias und Sapphira nicht einfach nur gelogen und haben halt ein krummes Ding gedreht. Sie haben der Gemeinde, diesem Heiligen, geschadet. Und Paulus schreibt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid es, ihr seid es. Und wenn euch geschadet wird, dann hat es keinen Platz, dann ist es nicht gut. Und Petrus sagt zu Hananias, warum hast du gelogen? Du hättest deinen blöden Acker verkaufen können. Und hättest uns sagen können, hey, sorry, bei mir ist gerade ein bisschen eng in der Kasse, ich behalte es für uns. Ist okay. Du hättest uns nichts davon sagen müssen. Aber du hast bewusst gelogen. Du hast ja nicht irgendwie versucht zu sagen, ich habe einen Teil behalten, tut mir leid, und hast es versteckt. Nein, du hast bewusst gelogen. Du hast was zurückbehalten und hast gelogen. Warum? Und das ist die Frage, warum lügen? Warum? Petrus stellt Hananias eine ganz krasse Frage, und ich nehme euch mal in eine etwas urtextnähere Übersetzung mit rein. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Wir lesen es nochmal. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Merkt ihr, was Petrus den Hananias da fragt? Er sagt: Warum hat der Satan, der Teufel, dein Herz erfüllt? Und warum hast du den Heiligen Geist belogen? Spätestens jetzt merkt ihr vielleicht, warum man sich so eine Stelle eigentlich nicht aussucht, zum darüber predigen. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wie krass. Wie geht das eigentlich mit dem Herz erfüllen? Wie macht man das? Wie läuft das? Darauf komme ich gleich noch. Ich will davor bleiben. Der Satan hat sein Herz erfüllt. Der Teufel hat das Herz des Hananias erfüllt. Und was tut der Teufel? Er tut nichts anderes als lügen. Lügen, lügen, lügen. Er macht nichts anderes. Er macht den ganzen Tag nichts anderes als zu lügen. Er verdreht die Wahrheit. Jesus hat mal über ihn gesagt in Johannes 8, er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Also er kann gar nicht anders. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das macht der Teufel. Und es ist wie ein Streit, der immer um uns geht. Gott wirbt um uns, Gott liebt uns und gleichzeitig versucht der Teufel immer und immer wieder, wie er es macht, darauf komme ich gleich, unser Herz zu erfüllen. Aber ich muss heute Morgen ja auch ein bisschen Evangelium bringen. Es kommt nachher auch noch mehr. Ich will einen Vers schon mal bringen. Dieser Kampf ist kein Kampf auf Augenhöhe. Das sollten wir uns ein für alle Mal aus dem Gedächtnis, aus dem Herzen, aus unserem Glauben schreiben. Der Kampf zwischen Gott und Satan ist kein Kampf auf Augenhöhe. Denn in der Bibel heißt es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir wissen, dass Jesus stärker ist. Und er hat es auf Golgatha ein für alle Mal bewiesen. Das gilt auch heute. Und trotzdem ist dieser Kampf um uns immer wieder da. Aber wie passiert das nun? Es passiert eigentlich ganz einfach. Es passiert durch unser Umfeld, durch das, was uns umgibt. Euch umgeben Dinge, die könnt ihr euch aussuchen, und es umgeben euch Dinge, die könnt ihr euch nicht aussuchen. Es gibt Dinge, die haben zwanghaft Einfluss auf euch. Das nennt man Schule und Beruf. Was wollt ihr machen? Ihr könnt entweder den Job wechseln oder kündigen, ist alles nicht so einfach, und bitte nicht die Schule abbrechen. Wäre eine Möglichkeit, ist aber eine schlechte. Es gibt Dinge, die sind um uns, die können wir nicht ändern, haben aber Einfluss auf uns, ist unser Umfeld. Dann gibt es aber Dinge, die beeinflussen wir. Was beeinflusst du, was du dir im Fernsehen anguckst? Beeinflusst es dich? Und wenn ja, wie? Also die erste Frage war falsch, es beeinflusst dich 100%. Alles, was auf dich einwirkt, beeinflusst dich. Alles. Welche Seiten du im Internet aufrufst, womit du dein Smartphone, wozu du es gebrauchst, selbst die Zeitung, die Menschen um dich herum, die Familie, Freunde, alles, dein Umfeld, deine Wohnung, die Bilder, die du aufhängst, das alles. Wir sind umgeben von etwas, was Reize auf uns ausübt und Einfluss auf uns ausübt. Wir können uns gar nicht entziehen. Wir leben nicht in einem Vakuum, wir leben nicht in der Höhle, wir leben nicht im Nichts, sondern wir sind umgeben von vielen Dingen. Da können wir nichts machen. Hey, und vieles davon ist super gut. Ich habe letzt einen indischen Whisky kennengelernt und wir haben Freundschaft geschlossen. Ich wusste gar nicht, dass Indien das Land ist, das den meisten Whisky exportiert. Ah, manche auch nicht. Okay, er war sehr lecker. Versteht ihr, ich will damit nicht, dass ihr jetzt denkt, so alles um uns herum ist böse. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber wir sollten uns bewusst machen, dass wir ständig umgeben sind von etwas. Und das hat Einfluss auf uns. Und unser Herz wird durch das erfüllt, das die Möglichkeit hat, von außen in unser Innerstes vorzudringen. Davon wird unser Herz erfüllt. Von den Dingen, die von außen auf uns einströmen und die Möglichkeit haben, in unser Herz hineinzukommen. Das können Einflüsse, Reize sein, alles, was ich aufgezählt habe. Das sind aber auch unsere Emotionen. Wenn etwas passiert, Gutes wie Schlechtes, reagieren wir darauf und es kann unser Leben weiterhin bestimmen. Leider ist der Mensch so gepolt, dass unsere negativen Emotionen uns viel mehr innerlich bewegen als die positiven. Das sehen wir alleine schon im Kirchenjahr. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. 7 Wochen lang üben wir Verzicht. 7 Wochen ist Passionszeit. Dass die Osterzeit aber bis Pfingsten geht, das wissen die wenigsten. 7 Wochen meinen wir, oh, wir verzichten und keine Ahnung, hauen uns selber. Nein, ganz so schlimm sind wir ja nicht. Aber feiern wir Ostern noch und die Auferstehung? Nein, das haken wir ab. Maximal noch das Sonntag nach Ostern. Der heißt ja auch noch so, Sonntag nach Ostern. Und dann war es das mit Ostern. Ihr Lieben, wir sind mitten in der Osterzeit und leben von der Auferstehung. Leider sind wir so gepolt, dass das Schlechte uns mehr beeinflusst. Petrus und Hananias und Sapphira, die haben damit ihre Begegnung gehabt. Und Petrus schreibt es in seinem Brief ganz simpel: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und Hananias und Sapphira sind sozusagen von ihm verschlungen worden. Und ich frage dich heute Morgen als eine Frage: Wann kann der Teufel dein Herz erfüllen? Wann kann er sozusagen von außen in dein Inneres kommen und dafür sorgen, dass du schlechte Dinge tust, schlechte Entscheidungen triffst, dass du seinen Lügen glaubst? Ich habe euch einen Teufelskreis dabei. Wir sprechen ja so vom Teufelskreis. Und ich möchte ihn euch einmal zeigen. Das sind Momente, in denen der Teufel die Möglichkeit hat, in unser Herz einzudringen. Und schau sie dir mal an und frag dich mal, ist da was dabei, wo du sagst, ja, da bin ich gerade drin. Oder ich habe das schon so erlebt, das ist meine Baustelle, weil es sein kann, dass es immer wieder die Möglichkeit ist, dass er so in mein Leben dringt. Die Bitterkeit. Dort, wo du gefrustet und enttäuscht bist von Menschen, von Freunden, von der Gemeinde. Wo du anfängst, aus dreckigen Quellen zu trinken. Das bedeutet Bitterkeit. Wo du nicht mehr zum lebendigen Wasser zu Jesus gehst, in der Bibel liest, sondern wo dir das hintenrum reden mit anderen, die auch so reden wie du, viel wichtiger ist. Das gibt's im Frommen auch. Und das gibt's nämlich auch bei Hananias und bei Sapphira. Die beiden, Petrus fragt die Sapphira: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum seid ihr euch einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Ich stelle mir das vor, wie die beiden zu Hause darüber geredet haben und gesagt haben: Oh, Hananias, Mensch, ist gerade echt eng, ich brauche ein paar neue Schuhe. Können wir das Geld von dem Acker nicht irgendwie so? Und Hananias sagt: Ja, komm, Auto ist gerade auch wieder in der Reparatur und komm, wir geben nicht alles ab. Versteht ihr? Das sind alles unsere Situationen. Und schon fängt man an, miteinander zu reden, als Gott zu fragen. Und wir tun das ganz oft auch hintenrum. Es gibt es im Christlichen, tun wir doch nicht so scheinheilig. Wir Christen sind kein Deut besser als die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Die Illusion habe ich aufgegeben, dass Christen ein besseres Leben führen. Überhaupt nicht, kein bisschen. Haben wir das auf der Aufnahme drauf, damit es auch nachzuhören ist? Manche glauben das echt. Ich bin als Christ automatisch ein ethisch besserer Mensch. Das ist der größte Schwachsinn. Manchmal habe ich eher, also bin ich eher davon enttäuscht, was unter Christen so alles geschieht. Und denke, Mensch, gerade die müssen es doch besser wissen. Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran, weil sie einen haben, an den sie sich wenden können. Aber das passiert. Und das sind die Momente, wo der Teufel die Möglichkeit hat, mit seinen Lügen in dein Herz zu kommen. Oder du hast kein Vertrauen darin, dass Gott dich liebt, dass er es gut meint, auch wenn das Leben, wie wir es ganz am Anfang gesungen haben, wenn die Sonne gerade mal nicht so scheint. Du hast kein Vertrauen und dann kann die Lüge kommen. Sollte Gott echt gesagt haben, dass er dich liebt, dich Vollpfosten? Ja, viele von uns haben das gehört als Kind schon. Aus dir wird nichts. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja, siehste, steht doch schon lange über deinem Leben. Aber das steht nicht über deinem Leben, weil Gott sagt, ich liebe dich und ich habe einen Plan mit dir. Und der kann sich auch nochmal ändern, das ist mir egal, aber ich möchte was mit dir erreichen. Weil du gut bist, weil du wertvoll bist. Und weil alle lügen, die sagen, aus dir wird nichts, weil aus dir schon längst was geworden ist. Oder der Zweifel, der an uns naht, können wir uns auf das alles verlassen, was in der Bibel steht? Und dann gehen die Gedanken hin und her und die Lügen des Teufels kommen wieder. Könnte es sein, dass die Bibel nur erstunken und erlogen ist? Das Gegenteil davon ist der Hochmut. Dort, wo wir uns auf uns konzentrieren, es gibt in der Bibel 2 Stellen, wo Hochmut gar nicht vorkommt, aber ein gutes Beispiel ist, das ist ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Die Schlange sagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben? Und fokussiert dann Eva auf sich selber. Der Teufel, als er Jesus versucht, Matthäus 4, in der Wüste, wo er ihm begegnet, er lenkt seinen Blick immer auf Jesus. Wenn du das machst, dann. Wenn du das machst, dann. Wenn du das machst, dann. Hochmut beginnt dort, wo wir auf uns schauen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist sehr hochmütig, 1 ist demütig. Wo würdest du dich einschätzen? Das ist gemein, gell? Jetzt sagt natürlich keiner 1. Oder doch? Ein ganz einfacher Test ist, wann hast du dich das letzte Mal wirklich bewusst gefragt, Mensch, wo lag ich falsch in dieser, jener Angelegenheit? Streit, Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit, keine Ahnung, egal was. Und sagst, da habe ich einen Fehler gemacht. Hast es vielleicht sogar der anderen Person auch gesagt? Hast dich entschuldigt? Wenn es heute war, super, dann bist du bei der 1, dann bist du echt demütig. Wenn es gestern war, bist du so auf 2, 3. Wenn es vor einem Monat war, bist du bei 10. Wir können uns ganz einfach fragen, aber das sind die Momente, wo der Teufel uns auch anlügt und sagt, Mensch, du bist doch ein toller Kerl. Ja, bist du auch. Aber trotzdem sollten wir auch zu dem stehen, wenn wir was falsch gemacht haben. Und dann steht dort Sofa. Eigentlich wollte ich dort hinschreiben, Sofa statt Spielfeld. Aber das hat nicht hingepasst. Was meine ich damit? Wir sollten unser Christsein nicht so leben, wie wir Sportschau gucken. Auf dem Sofa, zurückgezogen, lethargisch, kurz vorm Einschlafen beim Sportstudio. Spielfeld heißt, dass du in den Alltag gehst, aufs Spielfeld und sagst, ich bin ein Kind Gottes. Gott liebt mich und so lebe ich. Das heißt auch in der Gemeinde mitarbeiten, ja, aber das heißt auch dort, wo du eh schon bist, dass du sagst, Gott, was hast du heute mit mir vor? Und nicht dich zurückziehst und sagst, ich sag mal nichts. Das ist saumäßig schwer, wenn dann die Gespräche sind unter den Kollegen, Klassenkameraden, Nachbarschaft, Verein, wo auch immer, und du merkst, eigentlich müsste ich was sagen, eigentlich sollte ich jetzt. Und das ist echt schwer, aber auf dem Sofa gewinnt man nichts, nur Kalorien. Mehr nicht. Mehr gewinnst du auf dem Sofa nicht. Aber auf dem Spielfeld, da gewinnst du alles. Und das Letzte ist, der Moment, wo der Teufel dir ganz viele Lügen einreden kann, ist, wo du alleine bist. Deswegen gibt es ein ganz tolles Sprichwort im Alten Testament. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Ich kenne ein Ehepaar, ein befreundetes Ehepaar von uns, haben das als Trauspruch. Ich durfte bei ihrer Trauung darüber predigen. Ein wunderbarer Vers. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Such dir Menschen, mit denen du glaubst. Selbst in einer Gemeinde kann man einsam sein. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du dir Menschen suchst und dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind aus Menschen, die mit dir glauben, die für dich auch mal glauben. So komisch das klingt, niemand kann für den anderen glauben, aber die sagen, ich bin da, wenn es echt mal hart ist. Denn wenn wir diesem allen nachgeben, ist die Diagnose tot, geistlich tot, geistlicher Sterbeprozess, der beginnt. Und manche fragen mich immer wieder, wenn ich so in Gesprächen bin, ja, ist es schlimm, wird das Konsequenzen haben, wenn ich nicht in der Bibel lese, wenn ich nicht so bete, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe? Und ich sage, das wird keine Konsequenzen haben. Das hat schon längst Konsequenzen. Du bist schon dabei zu sterben, geistlich. Und unser Reflex ist jetzt, was können wir machen? Was können wir dagegen machen? Was können wir dagegen tun, dass wir nicht geistlich sterben? Was können wir dagegen tun, dass der Teufel eben nicht diese vielen Möglichkeiten hat, in unser Innerstes, in unser Herz vorzudringen? Die gute Antwort ist nichts. Die Aktivisten unter uns werden jetzt ganz unruhig. Die Phlegmaten unter uns sagen, ich habe es schon immer gesagt. Wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Mit nichts meine ich, dass die einzige Behandlungsmethode die Gnade ist. Wisst ihr, was der Name Hananias übersetzt heißt? Gott ist gnädig. Verrückt, oder? Hätte der Kerl mal seinen Namen gelebt. Hananias heißt, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Und als Hananias tot umfiel, steht dort ein Wort im Neuen Testament, im Griechischen, ein ganz witziges Wort, und das heißt nichts anderes als das, was wir umgangssprachlich sagen: er gab den Geist auf. Manche Übersetzungen haben es noch drin. Hananias gab den Geist auf. Und der Geist war das erste Geschenk, das Gott dem Menschen gab bei der Schöpfung, als er seinen Atem in den Menschen hauchte. Die einzige Heilmethode ist die Gnade. Wir haben den Reflex, etwas tun zu müssen. Nein, Heilung kommt von außen. Gnade will aufblühen lassen und nicht nur fünf gerade sein lassen. Gnade will dir eine zweite Chance geben. Gnade ist die ausgestreckte Hand Gottes für dich. Gnade zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten bis ins Neue Testament. Immer und immer wieder ist Gott seinen Menschen, seinem Volk gnädig. Und er ist es auch dir. Gnade ist nicht nur etwas, Gnade ist Wesen Gottes. Und deswegen ist wahrscheinlich einer der Top 5 Bibelverse schlechthin, die wir anderen immer wieder mitgeben, die wir selber vielleicht bekommen, aus 2. Korinther. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir können uns an Gottes Gnade genügen lassen, weil sie mehr ist, als wir jemals annehmen können. Wir haben es vorhin gesungen. Mehr als ich brauche. Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauche. Gottes Gnade reicht aus. Und jetzt denkst du, ja gut, und wie kriege ich diese Gnade? Steht die einfach da und ich hole die ab? Und ich sage ja. Manchmal ist es einfacher, als wir es uns machen. Wir haben es echt geschafft, über 2000 Jahre Kirchengeschichte den Glauben kompliziert zu machen. Aber im Hebräerbrief steht: lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Rechtzeitiger Hilfe. Gott kommt rechtzeitig. Er kommt nicht zu spät. Gott kommt spätestens rechtzeitig als Hilfe. Wenn du einen Moment, ich zeige dir nochmal diesen Kreislauf, wenn es einen Moment gibt, wo du sagst, ja, das ist meine Gefahr, da bin ich vielleicht auch schon gefallen, aber ich möchte doch nicht, dass der Teufel auf mein Leben Einfluss hat, dann sei dir sicher, Gottes Gnade reicht aus, und dann geh hin, dann bete, dann sing ihm Lieder, dann lese in seinem Wort mit jemand anderem, um nicht zu fallen, um nicht geistlich in einen Sterbeprozess zu kommen, sondern um eines zu tun, all in zu gehen. All in. All in ist aus dem Poker. Wer von euch pokert? Einer. Wer von euch war gerade nicht ehrlich? Keine Sorge, ihr fallt nicht um. All in ist eine ist ein Begriff aus dem Poker. Und bedeutet, man geht alles rein, man gibt alles rein, man geht vollen Einsatz. Und genau das haben Hananias und Sapphira nicht getan. Sie haben etwas zurückbehalten. Aber all in heißt, ich setze alles, was ich habe, auf eine Karte. Und ich habe entweder alles verloren oder ich habe alles gewonnen. All in heißt, dein ganzes Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, weil er ist all in gegangen. All in heißt, nicht etwas zurückzubehalten. Und deswegen möchte ich diese Predigt enden mit 2 Fragen. Und bitte lasst eure Steine, wo sie sind. Die erste Frage ist, welchen Lebensbereich hältst du noch vor Gott zurück und sagst, nein, ich gehe nicht all in? Was ist es? In deinen Beziehungen, der Umgang mit deinem Geld, deine Sexualität, deine Emotionen, Beziehungen, egal. Welcher Lebensbereich wird von dir noch zurückgehalten? Wo gehst du nicht all in? Wo merkst du gerade sogar richtig, ja, stimmt. Zähne knirschend gibst du zu innerlich. Da müsste ich Gott reinlassen. Und dann wird's gut. Die zweite Frage ist, wo schadest du mit deinem Verhalten der Gemeinde, dem Heiligen Gottes, was er nicht duldet? Und Schaden heißt ganz Unterschiedliches. Schaden heißt auch nichts tun. Der Leib Jesu braucht dich, weil Gott dir Gaben gegeben hat, die er niemand anderem in der Form gegeben hat. Und nichts zu tun ist auch Schaden. weil das Potenzial dann nicht da ist. Das heißt aber auch, destruktiv zu sein. Ich habe in meinem Leben, ich habe einige Gemeindeerfahrungen, auch durch Studium, viele Menschen kennengelernt, die gefrustet sind von Gemeinde und sich zurückgezogen haben von Gemeinde. Ich kenne keinen einzigen, der mich heute geistlich inspiriert davon. Warum? Weil wenn du dich von Gemeinde entfernst, entfernst du dich vom Tempel, vom Heiligen, dort, wo Gott wohnt. Ich habe mir wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten wie nie zuvor die Frage gestellt, wo schade ich der Gemeinde? Ich stelle euch diese Frage nicht, weil ich sie mir nicht gestellt hätte. Auch die andere Frage stelle ich mir. Aber ich will diesen Text heute Morgen nicht weichspülen. Ich will diesen Text nicht weichspülen und sagen, ja komm, war halt damals so, ob es jetzt so war, wissen wir eh nicht. Ja? Also komm, kann ja jeder schreiben. Nein, nein. Ich will die Anstößigkeit und die Provokation dieses Textes stehen lassen und dich fragen, welcher Lebensbereich ist es, den du Gott noch zur Verfügung stellen solltest? Wo du sagst, da mache ich zu viel ohne Gott. Und wo oder mit welchem Verhalten schadest du der Gemeinde? Egal aus welcher Motivation heraus. Denn ich glaube eines. Ich habe in meiner Bibel, die geht langsam leider auseinander, ich hoffe aber, sie hält noch lange mit, in der Apostelgeschichte, das sind die buntesten Seiten meiner Bibel. Ich liebe dieses Buch wie wahrscheinlich kaum ein anderes in der Bibel, muss ich gestehen, oder das ist so. Und ich habe am Rand dieser Stellen ganz oft Z und Zeichen W stehen. Z und W steht für Zeichen und Wunder. Das ist das, was die Apostelgeschichte uns lehrt. Dass Zeichen und Wunder geschehen durch Gott. Z und W. Und ich glaube, diese Sehnsucht habt ihr alle. Ich glaube, diese Sehnsucht haben wir alle, dass Zeichen und Wunder geschehen. Aber ich glaube auch ein weiteres. Ich glaube, dass sie nicht geschehen, wenn wir Apostelgeschichte 5 nicht ernst nehmen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das eine ohne das andere haben können. Und ich glaube, würden wir Apostelgeschichte 5 und die Anstößigkeit ernst nehmen, werden wir Zeichen und Wunder mehr sehen, weil wir uns Gott ganz hingeben. Und weil wir sagen, wir geben uns hin und wir geben uns deiner Gemeinde hin, aber nicht wegen der Gemeinde, sondern weil es dein Heiligtum ist und weil wir dadurch Menschen für dich erreichen wollen. Was hier drin steht in der Apostelgeschichte immer wieder ist, dass so viele zum Glauben an Jesus kamen. Das möchte ich auch. Und deswegen diese Anstößigkeit, die ich nicht wegnehme, tut mir leid. Aber ihr habt heute viel Zeit, darüber nachzudenken. Welcher Lebensbereich, wo gehst du noch nicht all in? Und wo schadest du mit deinen Verhalten? Und das meine ich nicht vorwurfsvoll oder abwertend, gar nicht. Einfach als Frage. Wo schadest du und was kannst du ändern? Weil Gottes Gnade auch da viel, viel größer ist als das, wo du dich vielleicht selber verdammst. Ich möchte mit uns beten und danach wollen wir ein Lied singen, das heißt Mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Vielleicht kannst du es noch gar nicht so singen. Dann singst Gott als ein Wunsch, als ein Flehen. Ich möchte das. Auch wenn ich im Moment noch gar nicht so ganz all in gehe. Aber ich möchte es, Jesus. Und ich lade dich ein, ich bitte dich, wenn es dir möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Alles. Du hast nichts zurückgehalten. Und wir wollen es auch nicht und tun es leider so oft. Und ich bitte dich, dass ich das nicht mehr mache, sondern dass ich alles, was ich bin und was ich habe, dass ich all in gehe. Weil ich weiß, dass deine Gnade viel, viel größer ist. Und wenn mein Herz mich verdammt, wenn ich mich verurteile, ist deine Gnade größer. Und ich bitte dich, Jesus, dass du Zeichen und Wunder geschehen lässt in unserem Leben, in unserer Gemeinde und hier im Wutachtal, weil wir uns dir ganz hingeben, weil wir sagen, mein ganzes Leben soll dir gehören. Und wenn wir fallen und wenn wir stolpern, dass wir wieder aufstehen, weil Gnade auch heißt, du streckst uns deine Hand immer wieder hin und du lässt uns nicht los. Jesus, danke dafür, dass du viel, viel größer bist, als wir uns das jemals vorstellen können.